Hallo und moin moin hier bei Signals for Life. Heute wieder mit Herrn Wilhelm und Herrn Wittenberg, einem Duo aus dem Süden. Jetzt haben wir in der letzten Folge ganz viel über Endoskopie geredet, was Endoskopie ist. Wir haben uns auch tatsächlich mal ein bisschen mehr damit beschäftigt, wie denn interdisziplinäre Forschung aussehen kann, wie Grundrahmen und Bedingungen sind, um überhaupt Forschung dann in die Klinik zu bringen. Und heute würde ich sagen, beschäftigen wir uns ganz, ganz konkret eben mit KI in der Chirurgie und ihrem KI-System und wo das Ganze denn noch so hinlaufen wird. Ich würde sagen, bevor wir in die Zukunft schauen, erzählen Sie uns doch gerne mal, wie Sie sich kennengelernt haben. Also wir gehen erstmal in die Vergangenheit und dann schauen wir, wo Sie vielleicht in ein paar Jahren stehen und wie lange Sie noch zusammenarbeiten. Herr Wittenberg, wie haben Sie sich kennengelernt?
Das war eher zufällig. Ein Mitarbeiter von uns oder ein damals Masterarbeiter von uns, der unsere Technologie im Rahmen seiner Masterarbeit in München beim Herrn Wilhelm ausprobiert hat, sagte, es wird doch mal Zeit, dass auch ich mal nach München käme, dass wir uns persönlich kennenlernen und nicht nur auf Papers gemeinsam stehen. Und irgendwann bin ich nach München gefahren, wir haben uns ausgetauscht und dann stand ich als nächstes neben Herrn Wilhelm am Schweinephantom und durfte mal irgendwie ein Skalpell oder ein Endoskop halten. Und es war so faszinierend. Das war nicht der letzte Besuch, sondern ein halbes Jahr später haben wir tatsächlich mal eine Technologie nach München runtergekarrt, die wir ausprobiert haben. Hat natürlich nicht funktioniert, aber seitdem plaudern wir so seit 10, 12 Jahren regelmäßig auf Konferenzen und nebenbei und tauschen uns aus und spinnen neue Ideen.
Wunderbar. Was war denn, oder beziehungsweise was ist denn jetzt Ihre Idee? Also das ist eigentlich eine Frage, die ich immer gerne in unserer ersten Folge stelle, weil Forschung ja tendenziell nie einfach so funktioniert. Und jetzt klingt das ja alles bei Ihnen, als ob das wirklich top ist. Also es gilt nur noch, die KI zu verbessern und zu verbessern und zu verbessern und sie muss noch lernen und dann ist eigentlich alles super. Aber es ist ja meistens überhaupt nicht so. Deshalb würde ich, glaube ich, gerne einfach mal damit anfragen, in die Wunde rein zu pieken. Was läuft denn noch gar nicht so gut? Was sind denn Herausforderungen, die Sie jetzt in der nächsten Zeit quasi bewältigen müssen? Der ganz normale Forschungswahnsinn. Herr Wittenberg, ich bleibe bei Ihnen jetzt erstmal. Oder vielleicht auch umgekehrt. Vielleicht sagt Herr Wilhelm, Mensch, das finde ich noch gar nicht so ideal. Das hätte ich gerne verbessert. Und dann sagt uns Herr Wittenberg, warum das noch nicht klappt. Herr Wilhelm.
Ganz einfach. Funktionieren tut ja nie was bei uns. Also wir Mediziner sind ja, und das ist das Schöne, wir versuchen unser Fach und unser Gebiet immer mehr zu verbessern. Und letztendlich ist es ein Prozess, der, glaube ich, nie zu Ende sein wird. Und wenn ich jetzt mit irgendwas zufrieden bin, dann ist das Ende der Entwicklung und dann wäre der ganze Fortschritt und die Innovation und das, was unser täglich Brot ist und was auch dieses Fach so interessant macht, letztendlich irgendwo in einem Status angelangt, der nicht mehr schön ist. Also Medizin ist ja eine wissenschaftliche Disziplin und wir versuchen tatsächlich tagtäglich, ich auf medizinischer Seite, Herr Wittenberg auf der ingenieurwissenschaftlichen Seite, das, was wir haben, zu verbessern. Und naja, auch wenn wir kleine Teilerfolge haben und immer wieder mal tolle Projekte gemeinsam lancieren und auch abschließen, ganz glücklich sind wir natürlich nie. Das heißt, da gibt es schon noch Kleinigkeiten, an denen man arbeiten kann und die man verbessern kann.
Herr Wittenberg, Sie haben sowieso schon ganz akribisch mit dem Kopf geschüttelt, als ich meinte, es läuft ja alles bombastisch. Also nein, läuft es nicht. Was sind denn Herausforderungen, denen Sie sich und auch Ihr Team sicherstellen müssen? Sie sind ja nicht nur Herr Wittenberg, der das ganz alleine macht, sondern ein großes Forschungsteam.
Also bleiben wir beim Thema KI. Egal, welche Idee wir aushacken, es hängt immer daran an den Daten. Herr Wilhelm hat vorhin gesagt, wenn er Mediziner und Medizinstudenten ausbildet, dann müssen sie Fall für Fall lernen. Das Gleiche gilt für eine KI. Während ich einen Mediziner ins OP stellen kann, der dann Fall für Fall auf dem Video mit beobachtet und manchmal auch die Hand anlegen darf, müssen wir zur Entwicklung der KI die Daten exportieren. Und zwar in genügend vieler Menge und Vielfalt, in der gleichen Menge und Vielfalt, wie auch ein Medizinstudierender es braucht. Sogar im Faktor 10 bis 100 mehr, um die große Varianz abzubilden. Und diese Daten in genügender Menge, ob das jetzt für die Detektion von Läsionen in einem Hohlraum ist oder auch für multimodale Vitalparameteranalyse, egal was, wir brauchen diese Daten. Und meiner Erfahrung nach gehen ungefähr 30% aller Ressourcen eines Projektes in die saubere Erfassung der Daten, die Aufbereitung der Daten, der Annotation der Daten. Das heißt, es müssen dann Mediziner die Daten anschauen und dort einzeichnen, Achtung, das ist eine Läsion, das ist ein Polyp, dass der Computer lernt mit diesem kleinen Viereck, den irgendjemand einzeichnet. Darauf muss ich achten oder darauf muss ich nicht achten. Und wenn man die Literatur anschaut, wir reden jetzt teilweise von Datensätzen, die 100.000 Einzelbilder beinhalten, bis sogar 1 Million Einzelbilder, die müssen erstmal erfasst, anonymisiert, übertragen, annotiert, aufbereitet werden. Und das dauert. Und das ist im Augenblick das große Handicap. Da hilft nicht, die geniale Idee zu haben, ja, das wollen wir gemeinsam machen, sondern jetzt müssen wir die Daten aus dem Klinikum herausbringen. Und bei Endoskopiedaten ist es noch einfacher. Es gibt auch andere Anwendungen, an denen ich forsche, die außerhalb der Endoskopie sind, wo plötzlich Gesichtsdaten mit Emotionen vorhanden sind. Das lässt sich nicht also einfach anonymisieren. Dafür gibt es noch keine Lösungen.
Ja. Aber Stichwort Datensätze, ich bin mir ziemlich sicher, unsere ZuhörerInnen werden gerade nach der letzten Doppelfolge, die wir hatten, sich vielleicht fragen, ob ihre Datensätze, kommen die quasi nur in Anführungsstrichen aus München, also aus dem Klinikum von Herrn Wilhelm, oder was sind das quasi für Datensätze? Also um auch Sie nochmal mitzunehmen, in der letzten Doppelfolge ging es darum, dass letztendlich gerade die Datensätze die große Herausforderung war. Und Sie haben dann eine Zusammenarbeit mit der nationalen Kohorte gebildet und hatten dann von jetzt auf gleich riesige Datensätze, was super, super toll war, aber da Sie eine Forschungskooperation mit Israel abgebildet haben, dann doch wieder Herausforderung kam. Das würde jetzt auch zu weit führen, von daher würde ich sagen, hört einfach mal rein. Aber auf was für Datensätze beziehen Sie sich? Also wo bekommen Sie die her? Was schauen Sie sich da an? Wovon lernt die KI?
Also im Fall der Koloskopie ist es tatsächlich so, dass wir Daten von Herrn Wilhelm bekommen haben, aber auch öffentliche Datenbank angezapft haben. Und wir hatten tatsächlich in einem laufenden Projekt eine Firma als Partner, die wiederum 3 große Kliniken beliefert. Und aus diesen 3 großen Kliniken haben wir letztendlich dann Daten aus verschiedenen Kliniken abgreifen können, um eine KI zu füttern. Aber auch dort muss man erstmal mit den Datenschutzbeauftragten reden, um an die Daten heranzukommen. Dann muss man Sicherheitskonzepte erstellen, wie die Daten gehandhabt werden dürfen, wo die Daten gespeichert werden und wer sie anschauen darf. Und da hilft auch nicht eine Kohorte, wenn man sie prospektiv angeht. Wenn man sagt, ich will jetzt prospektiv Daten erheben in der deutschen Kohorte, dann wissen wir, dass die Daten vielleicht in 3 bis 5 Jahren vorhanden sind. Wenn man allerdings ein KI-System trainieren will, sollte man schauen, dass die Daten möglichst von Anfang an da sind, um genügend viele Daten zum Trainieren zu haben.
Ja, ist es denn wirklich so, wie sich, also KI ist ja jetzt, ich glaube, es war irgendwie ChatGPT und plötzlich war KI da, obwohl das ja vollkommen, also KI gab es schon vorher und KI wird es, wird ja sich immer weiterentwickeln, aber seitdem ist es ja wirklich Gesprächsstoff Nummer 1. Ich glaube noch, bald wird es auch wieder abflaumen. Und ich glaube so im, da wird schon gelächelt, ich glaube schon, aber noch ist es ja so, dass viele sagen, okay, die KI, die lernt, also man füttert sie mit Daten und dann wird sie einfach immer besser und besser und besser. Wieder Kopfschütteln. Herr Wittenberg, wie ist es denn?
Selbstverständlich, mit mehr Daten wird das System robuster und kann generalisieren. Man muss nur aufpassen, dass man es nicht irgendwie so generalisiert, dass es nicht mehr spezifisch genug ist. Sie haben gesagt, ChatGPT ist genau der Fall. Ist ja ein generatives System, was aus irgendwelchem Input, ich gebe eine Frage vor, eine Antwort generiert, die aus Sicht der KI sinnvoll ist, weil die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Buchstaben und Worte hintereinander passen, aber so generell ist, dass die Aussage meistens nicht passt. Oder dass irgendwo Fehler mit drin sind, weil das System falsch trainiert wurde und unkontrolliert trainiert wurde. Nichtsdestoweniger trotz, wir hatten jetzt in der letzten Folge geredet über KI zur Erkennung von Läsionen wie Polypen im Dickdarm oder Läsionen in der Blase. Also von Daten auf eine Entscheidung. Jetzt haben wir mit ChatGPT das Umgedrehte. Wir haben wenige Worte. Schreib mir einen Aufsatz, etwas, und das System generiert mir neue Daten, neue Sätze, neue Berichte, neue Bilder. Und da jetzt was Vernünftiges rauszumachen, ist die Herausforderung. Und im Bereich Endoskopie sehe ich tatsächlich ChatGPT als eine spannende Herausforderung, um beispielsweise Arztbriefe zu generieren. Und zwar, dass sie korrekt sind, dass sie dem Arzt die Arbeit abnehmen, dass sie aber inhaltlich noch genau das ausdrücken, was der Arzt sagen will, möglicherweise noch mit seiner eigenen Diktion. Das ist tatsächlich eines der zukünftigen Dinge, die ich mir vorstellen kann, wo diese generativen KI irgendwann auch in der Endoskopie anlangen.
Jetzt habe ich noch eine Frage. Also vielleicht muss ich das auch mal erklären. Ich bin in einem Bereich tätig, Medienproduktion und Film, Podcast, wo natürlich auch ganz viele KI-Systeme jetzt kommen, die gewisse Herangehensweisen und Arbeiten durchaus erstmal vielleicht erleichtern werden und eventuell sogar komplett ablösen. Und ganz viele sind dann sehr kritisch, also so kritisch, dass sie sagen, das ist alles ziemlich schlecht. Und ich bin irgendwie eher so, dass ich sage, dass ich finde, das ist für mich Fortschritt. Das ist aber meine individuelle Wahrnehmung. Ich glaube, mit dem Fortschritt kommen auch neue Aufgaben und wir können quasi dadurch viele neue Anwendungen auch lernen. Jetzt zurück zu Ihnen. Ich hatte ein Gespräch mit meinem ehemaligen Dozenten aus der Medienwissenschaft, der zu mir meinte, ja, es ist sowieso verrückt. KI wird jetzt als das Ding schlechthin verstanden. Dabei ist eigentlich KI, so wie wir es jetzt kennen, gefühlt im Grundschulstadium. Also man muss noch ganz viel der KI füttern. So dieses Science-Fiction-Modell von selbstdenkender KI, das gibt es eigentlich so noch gar nicht. Aber da kommen wir hin. Herr Wittenberg, wie ist es jetzt bei Ihnen ganz konkret für die Endoskopie? Würden Sie dem Zitat überhaupt so zustimmen? Sagen Sie, das ist was, was Sie für Ihr System auch wollen? Und wo setzen Sie dann an und wo wollen Sie aufhören?
Also ich bin ein Fan von KIs in Form, dass die KI nichts anderes als ein Apparat ist, der den Arzt unterstützt. Mehr darf es nicht sein. Letztendlich kann ich keine KI in die Verantwortung nehmen. Es muss immer der Arzt in die Verantwortung genommen werden. Sonst brauchen wir den Arzt hinterher nicht mehr. Also die KI muss dem Arzt das Leben erleichtern, Dinge finden, die der Arzt möglicherweise übersieht, komplexe Aufgaben, Vorschläge unterbreiten, die dem Arzt das Leben erleichtern. Aber dass die KI autonom Dinge dann plötzlich macht, wo der Arzt keine Kontrolle hat, da sehe ich die Grenze und da möchte ich auch nicht hin. Andererseits muss man die KI, wie sie sind, weiterentwickeln, um die Ärzte wirklich bestmöglich zu entlasten, gerade jetzt mit einem hohen Bedarf an Ärzten, muss die KIs aber auch so ausstatten, das ist das Thema Explainable AI oder Transparent AI, dass die Ärzte verstehen, was die KI ihnen vorschlägt und warum und wie die KI den Ärzten das vorschlägt, um ein Gefühl zu bekommen, ja, die KI liegt richtig mit dem, was sie mir vorschlägt und ich kann mit gutem Gewissen jetzt es gelesen zu haben, gesehen zu haben, sagen, ist in Ordnung. Oder die KI fragen, warum hast du so entschieden? Ich verstehe es nicht, dass die KI auch rückwärts arbeiten kann und sagen, ja, lieber Herr Wilhelm, ich habe mich so entschieden, dir hier einen Polypen anzuzeigen, weil. Und ich schlage auch folgende Therapie vor, aus folgenden Gründen. Und ich habe hier drei Referenzfälle, die zeige ich dir, da hast du es früher schon mal genauso gemacht. So stelle ich mir eine KI vor. Kontrollierbar, dediziert und transparent.
Ja, Herr Wilhelm, wie in allen Bereichen gibt es ja die Personen wie Sie offensichtlich, die sagen, super, ich nähere mich diesem System und ich wende es an und ich nehme quasi all das Positive und die Unterstützung mit. Aber es wird doch mit Sicherheit auch Leute geben, die sagen, nee, ich vertraue dem da nicht. Oder ich möchte das auf jeden Fall, das ist so mein Anspruch an mich selber, ich möchte das lieber selber quasi entdecken, selber diagnostizieren und selber bestimmen. Wie ist da momentan so die Situation? Also Sie meinten, Sie haben ja vor 10 Jahren in etwa sich kennengelernt und angefangen und damals war es das erste System. Jetzt wird die Situation ja anders sein. Sie werden wahrscheinlich auch Konkurrenz haben in Ihrer Forschung. Wie ist es denn so unter MedizinerInnen, KollegInnen? Wie kommt es so an?
Gute Frage. Natürlich gibt es, würde ich mal sagen, eher technophile Menschen oder offene Menschen, die sich mit neuen Technologien gerne beschäftigen. Und es gibt diejenigen, die so ein bisschen, würde ich mal sagen, traditionell oder konservativ eingestellt sind. Ich glaube, diese binäre Diskussion ist eigentlich falsch. Ein Arzt sollte eigentlich beides in sich haben. Der sollte einerseits offen sein für neue Technologien, für neue Ansätze, die die Behandlung seiner Patienten besser machen, sollte andererseits aber auch misstrauisch sein gegenüber jeder Technologie, dann im Endeffekt daraus kein Schaden entsteht. Geht ja nicht um mich, es geht auch nicht um Technologie, sondern es geht letztendlich bei allem, was wir tun, um unseren Patienten. Und das darf man dabei nicht vergessen. Und wenn ich jetzt eine neue Technologie habe, die potenziell für meinen Patienten eine bessere Behandlung bieten könnte und ich lehne die ab aus konservativen oder misstrauischen Einstellungen, dann schade ich letztendlich meinem Patienten. Ich halte dem eine bessere Therapie, enthalte ich dem vor. Andererseits darf ich natürlich nicht einfach irgendwas nehmen, was vermeintlich der Stein der Weisen ist und meine Endoskopie tausendmal besser macht. Und im Endeffekt kommt da nur Blödsinn raus und ich schade meinem Patienten mit der Anwendung mehr, als dass ich einen Nutzen bringe. Also ich glaube, diese Diskussion darf man nicht als schwarz-weiß oder für oder dagegen sehen, sondern man muss so ein bisschen beides. Man muss Gas geben und bremsen gleichzeitig. Man muss schauen, was mit den Technologien möglich ist. Und deswegen sind diese wissenschaftlichen Kooperationen so wichtig, weil wir tatsächlich hier selbst ein bisschen an dem Rädchen drehen können und auch schauen können, okay, was für eine Möglichkeit besteht, wo sind auch die Schwierigkeiten. Wenn ich ein Produkt am Ende bekomme, was ich nehmen kann oder nicht nehmen kann, dann ist das für mich wesentlich unglücklicher, als wenn ich in einem Entwicklungsprozess involviert bin und tatsächlich schauen kann, wie das System arbeitet, wo es Stärken hat, wo es Schwächen hat, ob ich diese Stärken und Schwächen vielleicht auch noch verbessern kann. Und da hilft mir eben diese Kommunikation mit den technologischen Spezialisten. Aber ich glaube, wir müssen beides machen. Wir dürfen weder pro noch contra sein, sondern wir müssen so ein bisschen beides sein und müssen immer im Hinterkopf haben, dass da noch ein Patient ist, den wir behandeln. Und ich glaube, jeder von uns möchte eine KI, wenn die seine Behandlung besser macht, und möchte keine KI, wenn er damit Gefahr läuft, Schaden zu nehmen.
Ja, das also klingt sehr logisch, sehr nachvollziehbar. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, ich kenne das meist aus anderen, also es ist einfach heute irgendwo die Folge, wo ich ganz viele Bezüge aus anderen Bereichen habe. Also ich kenne das ganz viel aus dem Lehramt und aus Schulen, dass es durch neue Technologien ab gewissen Generationen einfach irgendwo ein Widerstand da ist, obwohl sie vielleicht das Ganze verbessern würden, und dass da häufig Aufklärung und wie so eine Begleitung stattfindet. Wie ist das denn bei Ihnen an den Kliniken? Also ich gehe mal davon aus, dass die KI in ihrer Anwendung unfassbar anwendungsfreundlich ist, Herr Wilhelm, dass es möglichst alle MedizinerInnen oder dann eben ChirurgInnen ohne Probleme direkt. Wie kann ich mir das überhaupt vorstellen? Das haben wir gar nicht geklärt. Also Sie sagen immer, das System läuft einfach mit, aber das, vielleicht machen wir das mal wirklich ganz bildlich. Weil es muss da ein Knopf gedrückt werden oder ist das einfach sowieso schon voreingestellt? Das wissen wir ja alle gar nicht.
Also Idealfall ist tatsächlich so, Systeme unterscheiden sich. Am Anfang laufen die im Rahmen von Forschungsarbeiten natürlich auf separaten Computern, die sie erst starten müssen und hochfahren müssen. Inzwischen funktionieren die tatsächlich on the fly, auf Knopfdruck mehr oder weniger. Um so ein bisschen diese Frage, glaube ich,
die nicht zu Ende gestellt
ist. Aber fortzuführen. Im Endeffekt ist es genau diese Aufgabe, die wir an universitären Einrichtungen oder wissenschaftlichen Einrichtungen haben, dass wir dann solche Technologien nicht nur einfach nehmen, sondern tatsächlich eben evaluieren. Wir müssen prüfen, ob die schaden, ob die helfen. Und das ist im Endeffekt, was mit jedem neuen Produkt, mit jeder neuen Technologie, mit jedem neuen Ansatz geschehen muss. Er muss sich gegenüber dem bewähren, was wir momentan als Standard haben. Und nur wenn er besser ist oder irgendeinen Vorteil bringt, werden wir ihn einsetzen. Wenn der mehr Geld kostet oder mehr Risiko beinhaltet oder keinen Vorteil bringt und nur Aufwand bringt, dann geht er wieder zurück in die Schublade. Und das passiert gar nicht so selten tatsächlich. KI hat, glaube ich, ein sehr, sehr großes Potenzial. Ich glaube es nicht nur, ich weiß es auch. Wir müssen nur tatsächlich das Potenzial perfekt nutzen. Was mir vorhin so ein bisschen bei Ihrer Frage in den Kopf kam, ist Chemotherapie. Chemotherapie setzen wir heute für Tumortherapie ein. Als wir allerdings angefangen haben mit Chemotherapie, haben wir damit sehr, sehr viel Schaden gemacht. Und es ist genau diese kritische Begleitung, das Dosieren und das richtige Einsetzen, das aus was potenziell Gefährlichen was Gutes macht. Und das muss, egal wie die Technologie heißt oder was wir letztendlich anwenden, das muss geschehen. Und deswegen ist es eben sehr, sehr wichtig, dass wir hier kooperieren und solche gemeinsamen Forschungsprojekte voranbringen.
Wie schätzen Sie denn die Entwicklung ein? Sie meinten ja, also vor 2 Wochen in der letzten Folge, dass aktuell ist der Stand so, dass quasi Sie mit unfassbar viel Erfahrung in der Endoskopie ein gutes Auge haben und die KI ist unterstützend, aber Sie können schon relativ konkret und gut eine Einschätzung geben, was vielleicht jetzt Leute, die gerade angefangen haben oder es noch nicht so lange machen, nicht ganz auf ihrem Niveau können. Und dass die aber trotzdem also eine unfassbar super Ausbildung natürlich haben. Glauben Sie, das wird sich in der nächsten Zeit oder dann, wenn das alles so möglich ist, verändern? Wird die Ausbildung dementsprechend angepasst werden? Oder ist das einfach was, wo man sagen muss, im medizinischen Bereich, das wird so nie passieren, weil die Grundausbildung immer eine gewisse Qualitätsstandard ist auf jeden Fall das falsche Wort, aber eine gewisse Sicherheit geben muss bei der Diagnose, dass die Person auch ohne das KI-System theoretisch klar das Ganze begutachten könnte. Wie glauben Sie, wird das sein?
Schwer zu sagen, weil das hängt sehr davon ab, wie die KI langfristig performen wird. Das ist genauso im autonomen Fahren. Werden wir in 10 Jahren noch einen Führerschein machen?
Ja,
im Endeffekt geht es tatsächlich immer um den Patienten und wie der letztendlich versorgt ist. Der Wittenberg hat vorhin gesagt, wir haben KIs heute im Bereich der Endoskopie, die an Millionen von Bilddaten trainiert worden sind. Die Genauigkeit, also die Richtigkeit, die sie mit solchen KIs heute erreichen, die liegt so bei 95-96%, was ziemlich gut klingt, heißt aber auch, dass in 3 bis 4 Fällen die KI falsch liegt. Und jetzt überlegen Sie, Sie sind Patient und Sie haben einen bösartigen Tumor und die KI rät daneben oder hat da kein richtiges Ergebnis. Und das ist genau das Problem, mit dem wir arbeiten müssen. Und sobald ich eine Technologie einsetze, verlange ich eigentlich von der, dass die unfehlbar ist. Und das ist so ein Prozess, wo man immer wieder schauen muss, was für eine Genauigkeit erreicht ein Arzt, welche Genauigkeit erreicht die KI. Deswegen setzen wir, was Herr Wittenberg gesagt hat, momentan die KI unterstützend ein. Das heißt, behandlungsführend ist immer der Arzt und die Entscheidung wird immer vom Arzt durchgeführt werden, aber er nutzt künstliche Intelligenz zur Unterstützung. Wenn die KI irgendwann nachweisbar besser sein wird, dann weiß ich nicht, ob ich unbedingt noch in Zukunft eine Endoskopie durchführen muss. Wenn das System besser ist als ich und bewiesen besser ist und bewiesen mehr sieht, bin ich mir nicht sicher, ob in 10 oder 20 Jahren da überhaupt noch ein Mensch stehen muss.
Ja, okay.
Das hängt aber sehr von der Qualität ab und wie wir diese Qualität auch sichern.
Jetzt sind wir eigentlich mittendrin in der Zukunft schon die ganze Folge. Und normalerweise frage ich immer, was sind denn Ihre Wünsche? Wir haben auf jeden Fall schon in der Folge 1 ja geklärt, was in Zukunft Ihre nächsten Steps sind, was die KI in den nächsten Jahren gerne noch zusätzlich können sollte, müsste. Ich sage immer, ich bin keine gute Fee und die Wünsche können nicht in Erfüllung gehen, leider nach dieser Podcast-Folge, also zumindest nicht durch mich, aber vielleicht machen wir das trotzdem mal, dass Sie, Herr Wittenberg, sagen, ich wünsche mir gerne für meinen Forschungsalltag mit Herrn Wilhelm diese Sachen, maximal 3. Und umgekehrt kann dann Herr Wilhelm sagen, Mensch, ich wünsche mir eigentlich für meinen Forschungsalltag oder vielleicht auch für meinen beruflichen Alltag, dass diese 3 Sachen sich noch verbessern. Haben Sie Wünsche?
Notfaire Frage natürlich. Die Wünsche, die ich tatsächlich habe, dass alles, was wir jetzt schon gut machen, in Zukunft noch besser wird. Das ist mal eine blöde Aussage, aber darum geht es letztendlich. Natürlich ist der Beruf eines Arztes, und das hat jetzt gar nichts mit Endoskopie oder mit den Methoden und Forschung, die wir machen, zu tun. Der Beruf eines Arztes ist heute sehr, sehr, möchte ich mal sagen, heterogen. Wir behandeln nicht nur Patienten, sondern wir machen auch sehr viel Schreibarbeit und Dokumentation und so weiter. Das hätte ich gerne alles weg. Also ich möchte tatsächlich die Zeit, die ich als Arzt verbringe, mit meinen Patienten verbringen.
Mhm.
Und ich möchte, dass das, was mich ausmacht als Arzt, auch maximal zur Geltung kommt. Ob das jetzt das Erkennen von Darmveränderungen ist, oder ob das vielleicht das Gespräch ist oder die Erläuterung von Befunden und so weiter, das sei dahingestellt. Aber letztendlich ist der ärztliche Beruf sehr von einer Arzt-Patient-Interaktion zu einer computerbasierten administrativen Tätigkeit verändert worden. Und wenn Technologie hier helfen kann, und das tut sie bereits, wir nutzen zum Beispiel KIs mit Natural Language Processing, die unsere Diktate automatisch in Text überführen. Also normales Textverarbeitungsprogramm, das ist auch KI und das nutzen wir und das hilft mir tatsächlich in meinem täglichen Leben. Das heißt, wenn ich einen Wunsch hätte, dann ist, dass die Technologie mir alles wegnimmt, was mir keinen Spaß macht und übrig bleibt, was mir Freude bereitet. Was auch immer das sein wird. Dann braucht man nur eine KI, die mir sagt, was mir Spaß macht und was mir keinen Spaß macht.
Ja, also Daumen drücken bringt da auch nicht so viel. Ich bin aber gespannt, wie es in den nächsten Jahren ist. Ich habe auch schon beschlossen, egal was passiert, wir werden in 5-6 Jahren so eine Revival-Podcast-Reihe machen, wo ehemalige Gäste wieder eingeladen werden. Und dann gucken wir uns an, was aus den Wünschen geworden ist. Dann gibt es sowieso wieder neue Wünsche, aber mal sehen. Herr Wittenberg, ist Ihnen ein Wunsch eingefallen? Oder, also das wäre absolut meine Premiere, dass jemand sagt, ich bin wunschlos glücklich. Das hatte ich noch nie.
Nein, das kann ich nicht sagen, aber der Herr Wilhelm hat es auf den Punkt gebracht. Ich sehe es nur aus einer anderen Perspektive. Er muss Patienten behandeln und wünscht sich die ganze Bürokratie weg, um wieder einen Spaß zu finden. Bei mir geht es genauso. Ich versuche, Forschung zu betreiben, um Ärzte glücklich zu machen und wünsche mir auch die Bürokratie, die da drin hängt, weg. Das heißt, um an die Daten dran zu kommen, die wir brauchen, um an die Zulassungen zu kommen, die wir brauchen. Das ist sehr viel Bürokratie, wo ich denke, das lässt sich sicherlich zwar nicht durch KI vereinfachen, aber sicherlich vereinfachen, um zu sagen, wenn irgendwo ein großer Datenpool ist, warum nicht mit der Festplatte hinfahren und die Sachen abholen? Natürlich, es ist Bürokratie, um an die Daten heranzukommen, aber man kann die Bürokratie auch wieder vereinfachen. Und genauso, um ein erforschtes Prototypen am Menschen anzuwenden, müssen Ethikanträge geschrieben werden. Da wird mir tatsächlich eine KI helfen, die den Ethikantrag für mich schreibt, um dann die Zulassung oder das Testen viel schneller zu machen. Das ist tatsächlich dieses ganze Bürokratische, das uns sehr viel Zeit kostet. Und zwar nicht nur im Generieren, sondern auf der anderen Seite es zu lesen und es dann zu beurteilen. Da fließt viel Zeit von mir und meinen Kolleginnen und Kollegen hinein. Aber auf der anderen Seite würde ich mir wünschen, dass diese ganzen Prozesse auf der anderen Seite beschleunigt werden können. Zu sagen, einfach anklicken, zu sagen, zack, 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 habe ich was übersehen. Und dann sagt mir das System, innerhalb von 24 Stunden ist genehmigt, hier sind die Daten. Oder morgen kannst du ins Klinikum fahren und mal einen Testlauf machen. Das kann sich manchmal über Jahre hinziehen.
Bin mal gespannt, ob ein von der KI geschriebener Ethikantrag ethisch vertretbar ist. Das lassen wir mal diskutieren. Aber ich glaube, eine Sache ist ganz wichtig. Daten ist tatsächlich ein Problem. Also dieser ganze Bereich KI steht und fällt mit Daten. Und da sind wir tatsächlich vor allem in Deutschland noch, da wir noch ein bisschen Boden gut zu machen. Das wäre, glaube ich, tatsächlich ein Wunsch für die Zukunft, dass wir es schaffen, Daten sicher auszutauschen und zu nutzen, um solche neuen Technologien zu entwickeln. Das ist, glaube ich, was ganz wichtig, ein Wunsch, den wir, glaube ich, alle haben, diese gemeinsame Diskussion. Wie wir sehen das Ganze alles so ein bisschen von dem aktuellen Standpunkt aus. Ich glaube, die Medizin, das Gesundheitswesen wird sich in den nächsten 10 Jahren massiv ändern durch Überalterung, durch Personalmangel, durch Pflegemangel. Ich glaube, wenn wir schaffen, allein das, was wir aktuell haben, durch den Einsatz von KI und unterstützenden Systemen auf dem Status quo zu halten und die medizinische Versorgung technologisch gestützt in ein paar Jahren noch genauso gut und effizient am Laufen zu halten, dann ist ein großer Wunsch erfüllt.
Also das ist jetzt nicht fürs Protokoll. Ich bin Donnerstag tatsächlich bei dem DGBMT Medizinethiker und werde ihm diese Frage stellen.
Ich finde, wir können das auch ruhig als perfekte Überleitung sehen, weil ich würde jetzt quasi den Forschungspart beenden und für unsere jungen ZuhörerInnen einmal den Fokus auf Netzwerk, Kongresse, interdisziplinäre Forschung und Zusammenschlüsse legen. Ich glaube, für gerade junge WissenschaftlerInnen ist es doch immer mal eine Herausforderung. Wo trete ich bei? Trete ich überhaupt bei? Dann stehe ich da und dann sind da vielleicht 50 andere Leute, die sich schon seit Ewigkeiten kennen. Vielleicht hier auch noch mal eine Reise in die Vergangenheit. Was war denn vielleicht Ihr erster Berührungspunkt mit dieser Form von Vernetzung? Herr Wittenberg.
Meine Vernetzung mit der DGBMT begann gleichzeitig mit meiner Karriere bei Fraunhofer, wo mich mein Chef damals hinwies und sagte, auf diese Konferenz fahre ich jetzt. Und im nächsten Jahr sagte er, jetzt fährst du auch mal hin. Und das Schöne bei der DGBMT oder bei der Jahrestagung der DGBMT war, man redet nicht nur über ein Thema, sondern es gibt 6, 7 Säle, wo alle Themen angesprochen werden. Das heißt, ich als ursprünglicher Informatiker mit dem Schwerpunkt medizinische Bildverarbeitung bin hingefahren, eigentlich um neue Trends aus der Bildverarbeitung kennenzulernen oder Bildgebung und saß plötzlich in ganz anderen Hörsälen drin und habe festgestellt, ja, die Kernthemen sind immer die gleichen. Es geht um Datenerfassung am Patienten, Datenaufbereitung, Interventionsmöglichkeiten, nur mit anderen Modalitäten. Und das war für mich dann der Aha-Effekt. Der kam dann ein paar Jahre später zu sagen, das Spannende ist, wenn man mit einem Problem hingeht und mal das Ohr nach rechts und links neigt, dann lernt man andere ähnliche Herausforderungen kennen und kann einen Transfer schaffen. Also mittlerweile bezeichne ich dieses Phänomen Look over the Tellerrand.
Absolut. Was wäre denn dann Ihr Tipp für unsere angehenden DoktorandInnen?
Aus dem Bereich der Medizintechnik tatsächlich viele Konferenzen besuchen, und zwar sowohl Fachkonferenzen, um beispielsweise KI-Konferenzen, neue Methoden kennenzulernen, aber auch Medizinkonferenzen, Konferenzen von medizinischen Fachgesellschaften, um Herausforderungen kennenzulernen, und Konferenzen wie die der DGBMT, um diesen Transfer zu schaffen, zu sagen, dort ist die Fusion zwischen Medizinern und Ingenieuren und dort kriegt man auch ganz andere Ideen, als wenn ich nur jetzt nur in meinem Fachgebiet drin bin oder in meinem Forschungsgebiet. Mhm. Es kommt aber wirklich auf die Person drauf an, will die Person, die da hingeht, die jungen Studierenden, will ich mich fachlich weiterentwickeln, also eine bessere und noch schönere und noch buntere KI bauen, oder will ich eine neue Anwendung für die KI finden oder neue Herausforderungen im Transfer finden? So, es kommt auch auf die Ambitionen der Person selbst an.
Ja, man kann ja auch erstmal sich alles angucken und dann mit dem Input vielleicht sehen, wo der Weg einen hinführt. Herr Wilhelm, wie ist es bei Ihnen? Was war Ihr erster Berührungspunkt?
Mein erster Berührungspunkt muss ich vielleicht mal so ein bisschen ausholen. Die Medizin, zumindest vor 10, 20 Jahren, als ich angefangen habe, war sehr technologiescheu. Wenn Sie auf medizinische Kongresse gegangen sind, dann ging es da um Immunologie, um Antikörper, um Chemotherapie und solche Sachen. Wenn Sie da mit Technologie kamen, mit KI, mit digitalen Systemen, dann haben Sie da wenig Anklang gefunden, noch haben Sie da eine große Inspiration. Also man musste so ein bisschen den benannten Tellerrand oder den eigenen Zaun überschreiten. Und da ist die DGBMT natürlich ein wunderschöner Ausschuss, wo man mit Themen in Kontakt kommt, die Anwendung finden können in der Medizin, und zwar in einer Art und Weise, wie sie normal von Medizinern nicht gesehen wird. Die DGBMT ist tatsächlich auch eine Institution, die unsere Kurse, die Herr Wittenberg vorhin erwähnt hat, also diese Ingenieurskurse, bei denen wir technologische Wissenschaftler, Industriemitarbeiter und so weiter bei uns am Klinikum mit Medizin in Verbindung bringen, unterstützt. Also die fördert ganz, ganz aktiv diesen Austausch. Was ich jetzt einem jungen Ingenieur, Doktorandin, Doktoranden empfehlen würde, erstmal keine Scheu haben, sich mit Medizinern auseinanderzusetzen. Ich glaube, die meisten von uns sind sehr, sehr offen für jeglichen Austausch und einfach mal versuchen, mit einer Klinik oder mit einem Arzt in Kontakt zu kommen und dort die Medizin kennenlernen, für die sie letztendlich dann auch forschen, Entwicklungen betreiben und so weiter. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil viele tolle Ideen kann man in die Mülltonne hauen, wenn man sieht, dass der medizinische Alltag dann doch ganz anders aussieht. Ich habe Besuch gehabt von Ingenieuren, die völlig entgeistert aus dem OP rausgegangen sind und gesagt haben, Mensch, bei euch, das ist ja schon so toll, was soll ich denn da noch machen? Also ich glaube, viele von uns haben so ein bisschen ein falsches Bild von dem, was wir wirklich machen. Und das kann man natürlich ganz einfach korrigieren, indem man den Schritt wagt und einfach einen Kliniker besucht und den begleitet. Und da passieren wirklich tolle Begegnungen und es kommen tolle Projekte raus. Ansonsten ist es genauso, wie Herr Wittenberg gesagt hat. Ich glaube, man muss so einen Schrotschuss anwenden. Das Feld ist inzwischen so dermaßen groß, sowohl in der Medizin als auch in der Technologie, dass ich mit einem Fachbereich oder mit einer Konferenz immer nur einen Teil erreichen werde. Und ich glaube, man muss schauen, was für einen persönlich das beste Forum ist und einfach mal so ein bisschen von Konferenz zu Konferenz tingeln. DGBMT ist wirklich ein fantastischer Anfang, weil die sehr, sehr breit aufgestellt ist. Aber es gibt auch andere Fachgesellschaften, die natürlich spezialisierter mehr auf gewisse Themen hin fokussieren, die meist auch dann wieder assoziiert sind mit anderen Gesellschaften. Also ich glaube, man kann da so eine kleine Reise tätigen. Aber ich würde, wie gesagt, empfehlen, wenn jemand anfängt, nicht nur die Technologie im Hinterkopf behalten, sondern tatsächlich auch die Anwendung nicht vergessen und den Kontakt zu Medizinern entweder bei Konferenzen, aber auch direkt übers Krankenhaus zu suchen.
Was würden Sie denn angehenden MedizinerInnen raten? Sie haben ja jetzt
genau das Gegenteil zu machen. Ja. Ja, genau das Gegenteil. Also die Medizin hat sich gewandelt. Also wir haben tatsächlich inzwischen einen zunehmenden Anteil von Technologiethemen, die wir bearbeiten. Wir versuchen auch ganz, ganz aktiv tatsächlich diesen Austausch zu stimulieren. Zum Beispiel unterstützt die DGBMT gemeinsam mit der DGEBV die Kommunikation zu jungen Endoskopikern und Ingenieuren, um diese Kommunikation letztendlich zu Innovation, zu Forschung zu führen. Das Gleiche machen wir im chirurgischen Bereich. Also es sind tatsächlich Ansätze, die momentan entstehen und letztendlich die Partner, die wir auf Seiten der DGBMT haben, die wissen sehr gut, wo sich junge Mediziner hinwenden können, um mit ihren Ideen und ihren Innovationen letztendlich fruchtbaren Boden zu finden. Aber geht aufs Gleiche hinaus. Einfach mal über den Tellerrand hinausschauen und so ein bisschen in anderen Gebieten wildern.
Wunderbar. Sind wir schon wieder am Ende angekommen unserer jetzt letzten gemeinsamen Folge vorerst. Wenn wir dann nicht vielleicht tatsächlich dieses kleine Revival in 5, 6 Jahren haben, wer weiß das schon. Ich bedanke mich recht herzlich und wünsche Ihnen auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Auch hier wieder für all unsere ZuhörerInnen, wenn es Fragen gibt, scheut euch nicht. Ich frage auch immer, bis ich es irgendwie verstanden habe. Wenn ihr aber auch Input habt oder tolle Ideen, dann meldet euch genauso gerne. Und sonst folgt uns. VDE hat ganz viele Social-Media-Kanäle, ob jetzt LinkedIn oder Instagram oder Twitter, was ihr präferiert, und abonniert auch gerne den Podcast. Und dann hören wir uns in 2 Wochen auch schon wieder. Bis dahin, ein schönes Wochenende. Tschüss.
Dann auch von meiner Seite alles Gute und vielen Dank fürs Zuhören.